Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
So ist es ja manches Mal mit manchen Sachen, die sind so einschneidend, dass sie uns dazu bringen, zu sagen, da könnte man noch einmal Geburtstag feiern. So wenig selbstverständlich ist das. Wie heftig sind unsere Umwälzungen, die wir dann so erleben? Ich möchte, bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Bibelabschnitt kommen, Jesaja 40, das, was hier steht, den Zusammenhang mal herstellen. Jesaja ist ein sehr interessanter Prophet. Er beschreibt in großen Linien, was Gott vorhat. Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Spross hervor. Ein Trieb aus seiner Wurzel bringt neue Frucht. Auf ihm, auf diesem Spross, ruht der Geist des Herrn, der schenkt ihm Weisheit und Einsicht. Man muss sich das ja vorstellen, was das für ein einschneidendes Ereignis ist. Der Baum ist abgesägt und dieser Baum ist, denkt man, tot. Der wächst nicht mehr. Und auf einmal wächst er hier von der Seite aus. Das war die Botschaft von Jesaja. Sein erster Sohn, der hieß, ein Rest kehrt um. Aber der Name ist Programm. Ein Rest, der da noch übrig bleibt, der kehrt um. Und das Drastische dieses Bildes ist ja, dass da ein Kahlschlag stattfindet und dann erst ein Neuanfang. Das ist was, was einem als Pastor einer Gemeinde überhaupt nicht gefällt. Ich träume immer davon, dass Gott neu belebt, dass Gott uns neu begegnet und etwas, was zu erstarren droht, wieder neu lebendig wird. Und jetzt spricht Jesaja davon, dass er sagt, es geht nicht anders, als dass da ein Kahlschlag stattfindet und das neu austreibt. Das tut weh. Und so ein bisschen muss man nochmal nachschauen, wie das in der Geschichte Israels war. Also 736, da zählt man ja noch rückwärts, ne, vor Christus, 736 wurde Jesaja berufen. Das wissen wir so genau, weil er sagt, im Jahr, als König Usia starb. Also da weiß man genau, das war im Jahr 736. 14 Jahre später geschah dann etwas, was Jesaja auch angekündigt hat. Das Nordreich Israels mit der Hauptstadt Samaria wurde von den Assyrern erobert und platt gemacht. Die Bewohner weggeschleppt und tauchten nicht mehr auf. Eine ganze Weile später, 586, wurde dann das Südreich Jerusalem erobert. Da lebte Jesaja schon längst nicht mehr. Und dann erst 520 vor Christus, als dann der Perserkönig Kyros die Babylonier besiegt hatte, hat er ihnen erlaubt, zurückzukehren, die Stadt wieder aufzubauen. Wir haben also hier mal eine Spanne von über 200 Jahren, von der Jesaja hier spricht. Und jetzt springen wir rein in Jesaja 40. Jesaja 40 markiert diesen Einschnitt, wo es von da ab drum geht, dass der Prophet darüber spricht, dass Gott einen Neuanfang schickt. Zu dem Zeitpunkt, ja, wo das passiert, ist Jesaja schon längst gestorben. Und so lesen wir in Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem. Sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende, ihre Schuld ist restlos abgezahlt, denn für all ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn. Ebnet eurem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen, das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selbst hat es gesagt. Eine Stimme spricht, verkünde! Ich fragte, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn drüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Steig auf einen hohen Berg, du Freudensbotin, Freudenbotin für die Stadt Zion. Verkünde deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin für Jerusalem. Verkünde sie, hab keine Angst. Sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht Gott, der Herr. Er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk. Die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Ein paar Beobachtungen an diesem bekannten Abschnitt. Zunächst mal, was heißt es, wenn hier Gott verkünden lässt, tröstet, tröstet mein Volk? Menschlich gesehen hat das gar nicht mehr existiert. Jerusalem war seit Jahrzehnten ein Trümmerhaufen. Der Tempel stand nicht mehr. Vom Buch Nehemia haben wir so einen Anhaltspunkt, was davon überhaupt noch stand, Jahrzehnte später. Was die Babylonier nicht niedergerissen und geschleift hatten, das war inzwischen wahrscheinlich zugewachsen mit irgendwelchem Unkraut und Dornen und Zeug. Es war kaum noch was da, es war keine Stadt mehr. Und welches Volk denn? Ein Volk, das 70 Jahre vorher verschleppt wurde nach Babel. Was ist denn davon noch da? Denken wir mal 70 Jahre zurück. Was war denn damals? Da sagt man ja, da ist so viel Zeit vergangen, das ist nicht mehr wahr. Und jetzt sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk. Gott sagt, ich habe euch nicht vergessen. Auch wenn alle anderen sagen, die gibt's nicht mehr. Merkt ihr was? Das hat was von Sterben und Auferstehung, was hier beschrieben wird. Da geht's nicht darum, dass mal einer für ein paar Monate irgendwo ein Volk weggeschleppt war. Jahrzehnte lagen dazwischen. Wenn Gott hier sagt, ich fange neu an, ich selbst leite diesen Neuanfang ein, dann ist das umwerfend. Dann ist das unglaublich. Wer erinnert sich heute noch an das, was vor 70 Jahren war? Und Gott sagt, ich weiß es noch sehr genau, was ich meinem Volk versprochen habe und ich halte dran fest, auch wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt. Wie viele Leute werden sich noch dran erinnert haben an Jerusalem? In Babel aufgewachsen, dort zur Schule gegangen und irgendwo einen Beruf ergriffen, in Babel geheiratet, Kinder gekriegt. Was ist Jerusalem? Und dann kommt Gott, tröstet, tröstet mein Volk. Redet freundlich mit Jerusalem und redet ihnen zu Herzen. Noch was anderes fällt auf. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg. Es gibt viele Lieder, wo jetzt das so gedeutet wird, wir sollten Gott einen Weg bereiten. Aber ich bin überzeugt, hier sind gar keine Menschen angesprochen. Wer soll denn bitteschön auf der Strecke von Irak nach Israel solch eine Prachtstraße durch die Wüste bauen? Was hier ist, dass Gott seine Mächte anweist, bereitet den Weg für den Herrn. Ihr seid diejenigen, die das tun. Ihr seid diejenigen, die das vorbereiten. Gott handelt. Und das wird sehr deutlich daran, wenn es hier heißt, der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen, alle Menschen miteinander werden es sehen. Ja. Gott wird handeln und die Menschen werden zugucken. So wird ein Schuh draus. Gott handelt, er leitet etwas Neues ein. Er beginnt etwas Neues und wir stehen da und staunen. Advent war mal eine Zeit der Stille, eine Zeit der Ruhe, der Besinnung, des Fastens, zur Ruhe zu kommen. Dass alles, was von Dauer ist, alles, was bleibend ist in dieser Welt und darüber hinaus, geschieht, wenn wir still sind und wenn Gott handelt. Es geschieht dann, wenn wir Gott handeln lassen und ihm das zugestehen, dass er das kann. Es heißt ja nicht, umsonst bahnt in der Wüste einen Weg. Gibt es nichts zu trinken, nichts zu essen. Die Wüste ist auch ein Hindernis. Also wenn dann so ein ganzes Volk aus Babel heimkehrt und die sollen durch die Wüste, habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie das ist, wenn man in einer Wüste unterwegs ist, wo man sich nicht auskennt? Riesige Geröllhalden, kilometerlang, Sanddünen, steile Berge, Felsen, Schluchten, wo man nicht durch kann. Und da wollte man mit ein paar hundert Leuten, ein paar tausend Leuten durch. Wie soll das gehen? Aber die Wüste ist natürlich auch in der Geschichte Israels ein besonderer Ort. Die Wüste ist der Ort, wohin Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat. Die Wüste ist der Ort, wo er sie zu seinem Volk geformt hat, wo er einen Bund geschlossen hat, wo er ihnen seine Gebote gegeben hat, wo er gesagt hat, ihr seid mein erwähltes Volk, mit euch habe ich was vor. Vielleicht ist das auch eine Erinnerung, in dieser Adventszeit ruhig so ein bisschen Wüste mal einzuüben. Nicht, weil die Kekse so trocken sind, ja, sondern Wüste in dem Sinn, dass man sagt, ja, wir wollen doch mal uns drauf besinnen, dass Gott uns begegnet, dass er uns nahe kommt und dass es nicht bloß irgendwo alles Mögliche zu reparieren und zu machen und vorzubereiten und zu backen und zu putzen gibt, sondern dass wir uns vorbereiten lassen von ihm. Jetzt wird es spannend. Eine Stimme spricht nochmal, verkündige. Ja gut, was soll man einem Propheten anders sagen, als dass er verkünden soll? Und jetzt merkt man, da sind wir jetzt an einem ganz gewichtigen Punkt. Ein Missverständnis von Verkündigung taucht hier auf. Der Prophet bekommt den Auftrag, verkünde. Und er sagt, ja, was soll ich denn verkünden? Was habe ich denn jetzt schon alles gesagt? Was haben die Leute sich nicht nur alles für gute Vorsätze vorgenommen? Und ist nichts draus geworden. Alles Fleisch ist Gras. Das ist eine wichtige biblische Aussage. Fleisch ist all das, was wir Menschen in unserer Kraft hinkriegen. Und wenn wir uns ganz arg anstrengen und fleißig sind, das ist Fleisch. Unsere vergänglichen, begrenzten Kräfte. Und Gras, das ist nicht das, was bei uns im Garten uns immer ärgert und nie auszurotten ist, sondern Gras, das ist in der Kultur dort, das ist das, was morgens grün ist und um die Mittagszeit schon Heu, was total schnell vertrocknet. Und das heißt, der Prophet sagt, was soll ich denn verkünden? Was soll ich denn den Leuten sagen? Da gehen sie heim und fassen sich gute Vorsätze und bis Mittag sind die schon wieder welk. Nützt es überhaupt, irgendwas zu verkünden? Und er kennt natürlich die Erfahrung, die wir auch kennen, dass wie kurzfristig unsere guten Vorsätze sind. Ja, wenn vieles verwelkt, was wir uns vorgenommen haben. Der schöne Diätplan zum Abnehmen, ruckzuck ist er verwelkt. Nein, unsere Kräfte sind begrenzt. Wir kriegen es nicht hin. Oder in Abwandlung eines Wortes, das Jesus gesagt hat, der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Ja, Fleisch ist Gras. Das ist ein wichtiger Punkt, was Verkündigung ist. Der Prophet sagt, was soll ich denn verkündigen? Ich appelliere an die Leute, sie sollen sich bessern, sollen sich zusammenreißen und dann gehen sie raus und einen halben Tag später ist alles verdorrt. Und dann korrigiert ihn Gott jetzt und sagt, ja, das stimmt, dass das Gras verdorrt, dass die Blume verwelkt. Aber denk doch dran, das Wort Gottes bleibt. Da werden wir darauf hingewiesen, dass alle dauerhaften Veränderungen in unserem Leben durch das Wort Gottes passieren. Wenn wir hingehen, das ernst zu nehmen, was Gott uns sagt. Wenn Gott sagt, leg die Lüge ab und rede die Wahrheit, dann sage ich, okay, dann tue ich das jetzt. Und wenn Petrus sagt, Herr, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, mit all meinem Fischerverstand, hat nichts gebracht. Aber auf dein Wort hin fahre ich jetzt um die Mittagszeit raus. Und siehe da, das Netz ist voll. All das, was in unserem Leben dauerhaft passiert, zum Guten hin, passiert durch das Wort Gottes. Nicht durch unsere Vorsätze, nicht durch unsere Pläne, die wir uns machen, sondern dass wir Schritt für Schritt anfangen, dem Wort Gottes zu gehorchen und ernst zu nehmen, was er sagt. Das ist eine wichtige Einsicht. Gott schafft durch sein Wort Neues. Nicht durch unsere Vorsätze. Und der Prophet sagt, was soll ich denn verkündigen, alles Fleisch? Gott sagt, ja, weiß ich doch. Deswegen gebe ich euch doch mein Wort, weil mein Wort Neues schafft. Und jetzt am Schluss wird berichtet von den Befreiten, die jetzt zu Evangelisten werden. Freudenboten wird hier übersetzt. Das ist das gleiche Wort. Freudenboten, Evangelisten. Das sind Menschen, die erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Viele von uns sind ja so aufgewachsen, so in der Zeit, wo man sich mit den ganzen 68er Diskussionen beschäftigt hat. Evangelisation hieß für uns ja, dass man in all den intellektuellen Diskussionen immer die besseren Argumente haben muss. Ja? Und wenn der sagt, das und das und das, und dann musst du noch irgendwas wissen. Und deswegen halten wir so gern den Mund, weil wir sagen, ah, ich habe doch gar nicht auf alles eine Antwort. Hier steht aber gar nicht, überzeugt die Leute mit eurer Weisheit. Das steht, erzählt einfach, was ihr für einen großen Gott habt. Wenn ihr den Leuten erzählt, was ihr mit Gott erlebt, das ist doch deren Problem, wenn sie nichts mit anfangen können. Aber dann habt ihr gesagt, dann habt ihr die Leute neugierig gemacht. Erzählt, was Gott in eurem Leben getan hat. Wie Gott euch geholfen hat, Ängste zu überwinden und mutige Schritte zu gehen. Wie Gott euch geholfen hat, vielleicht der eine oder andere Angewohnheit abzulegen, auf Menschen zuzugehen, die euch immer so unsympathisch waren, wie Gott ganz praktisch geholfen hat in einer unmöglichen Situation. Erzählt überall in den Städten Judas, was euer großer Gott getan hat. Das ist ganz einfach. Das, was Gott in unserem Leben tut, erzählen. Weitersagen, was Gott tut. Gott beginnt neu. Ja, er beginnt neu, indem er Möglichkeiten eröffnet, indem er Wege bahnt, indem er sich erbarmt und sagt, ich schenke euch einen neuen Anfang. Indem er uns lehrt, auf sein Wort zu bauen, nicht auf unsere guten Vorsätze. Und indem wir dann anderen erzählen, was er in unserem Leben getan hat. Amen.